18. Dezember 1967, Montag. Noch 1935 konnte man am Kiosk der Deutschen Reichsbahn auf dem Ende des Dampfersteges in Rande, Ostsee, Fahrkarten kaufen nach überall hin. Nach Lübeck wie nach London. Vielleicht dachte Crespel nicht mehr daran, weil die Regierung seiner Majestät George V. ihn enttäuscht hatte. Zwar hatte der Österreicher die allgemeine Wehrpflicht tatsächlich wieder eingeführt und ließ einen jeden Soldaten auf sich einschwören, mussten ihm aber die Engländer behilflich sein mit der Erlaubnis, die deutsche Flotte bis zu 35% der britischen zu verstärken? Die würden sich noch wundern über die 12 deutschen U-Boote, die Ende Juni 1935 in Dienst gestellt wurden und über die folgenden auch. Und er hätte sich wohl nicht mehr willkommen geglaubt. Brüßhafer hätte seine Kirche eine Flucht ins Ausland verboten. Und offenbar fand Brüßhafer nichts dabei, dass sein Sohn aus der ersten Ehe als Pilot in der Luftwaffe jenes Österreichers diente, der die Kirche kassieren wollte. Brüßhafer erkundigte sich ja wohl nach dem Stand der Arbeiten in Jericho Nord, weil er seinen Sohn dahin versetzt haben wollte. Womöglich als Kommandant. Von den alten Papenbrooks war es nicht mehr zu erwarten. Papenbrook fand zu jeder verdächtigen Handlung des Führers und Reichskanzlers wie eh und je eine, die er nicht verdächtigte. War es ihn hart angekommen, dass der Mensch die Flagge Mecklenburgs wie die aller deutschen Länder verboten hatte, so waren die beiden Mecklenburg nun doch zum ersten Mal seit 300 Jahren wieder eins. Und sogar die hochnäsigen Lübecker gehörten dazu. Und die Wiedereingliederung des Saarlandes ins Reich, die sollte mal einer dem Manne nachmachen. Es blieb natürlich ärgerlich, dass der Mann sich als Schriftsteller bezeichnete und dass er nicht der Form halber etwas länger Mitglied der braunschweigischen Gesandtschaft zu Berlin geblieben war. Und ihm, Papenbrook, hatte der Österreicher noch nichts weggenommen oder kaputt gemacht. Wie konnte Papenbrook eigentlich zu der Trauerfeier für Herrn Stelling reisen? War der auch in der Papenbrook-Partei gewesen? Johannes Stelling war Sozialdemokrat gewesen, aber er hatte im Jahr 1920 als Minister des Innern von Mecklenburg-Schwerin die Freikorps nicht behindert, die auf den mecklenburgischen Gütern saßen und auf die Arbeiter losgingen. Ohne ihn hätte Papenbrook seine Pacht in Viezen leicht noch früher verloren. Stelling war Ministerpräsident des Landes von 1921 bis 1924 gewesen und Abgeordneter im Reichstag. Dem wollte Papenbrook wohl eine Ehre erweisen, wenn auch die letzte. Und Arthur Seemich saß noch Ende 1935 in seinem gediegenen Haus an der Beek von Jericho und bekam seine Dienstbezüge im Ruhestand und fand es ordentlich. Zwar durfte er Dora nun auch von Gesetzes wegen kein Dienstmädchen mehr halten. Und in Jericho gab es keinen Menschen mehr, mit dem ihm Heirat oder außerehelicher Beischlaf erlaubt gewesen wäre. Und die deutsche Reichsbürgerschaft war ihm auch abgenommen. Dafür hatte er aber das Recht, die jüdischen Farben an seinem Mast aufzuziehen. Und die Stadtpolizei hätte diese Fahne vor Beschädigung und Schändung schützen müssen. Arthur brachte es einfach nicht fertig, wegzugehen aus einem Lande, in dem alle so sprachen wie er, wenn sie auch in manchem anders dachten. Und Peter Niebuhr diente in der Unteroffizierschule Eiche bei Potsdam und war in der Kommunistischen Partei von Berlin-Friedenau gewesen. Wollte er sich dafür rächen, dass der Genosse Stalin nun auch seinen toten Freund Kirow hatte, wie Hitler seinen Röhm, und den Putsch etwas langsamer aufdröselte und in einem Fort zerschlug? War es ihm jetzt nicht recht, dass endlich auch die USA diplomatische Beziehungen mit dem Staat des Stalins aufgenommen hatte, dass er unter diesen Umständen gegen die Stimme der Schweiz in den Völkerbund gekommen war? Die Verwandtschaft verstand Peter nicht. Seit Peter zum Studieren nach Berlin gegangen war, war er schwer zu verstehen gewesen. Und selbst Martin Niebuhr sah nun ein, dass das Wasserstraßenamt ihm niemals etwas Größeres geben würde als die Schleuse bei Wendischburg. und Gertrud Niebuhr hätte gern ein Kind adoptiert, wenigstens. Und Lisbeth hatte ihr versprechen müssen, auf nicht weniger als 2 Wochen in jedem Jahr zu Besuch auf die Schleuse zu kommen, mit diesem Kind Gesine. Und Horst Papenbruck war nicht nur zurückgekommen aus Rio de Janeiro, er hatte auch seinen Bruder Robert mitgebracht. Von Robert sah Jericho wenig, der wohnte längst in Schwerin und immer noch war wenig Militär in Jericho zu sehen. Aber Paul kam gut aus mit seinen Offiziersuniformen nach Maas. Das Handwerk klagte etwas heftiger und kam gut aus. Sogar aus Alexander Päpke hatte die aufgeregte Nachfrage nach Baumaterial für Jericho Nord einen Geschäftsmann gemacht. Der verbrachte die Tage auf dem Ziegeleihof und im Büro und nicht auf dem Gnetzer Tennisplatz. Und die Päpkes hatten im August 1935 ihr zweites Kind, einen Jungen, Eberhard Päpke, Päpke Junior. Und die Ziegelei war immer noch nicht abgebrannt. Und einzig Metfessel hatte sich nicht gefangen. Metfessel hatte übergeben müssen an seinen ältesten Gesellen. Seine Söhne waren noch Kinder. Es war eine Schande zu sehen, wie der schwere, kräftige Mann die Straßen von Jericho trat und nach Kindern suchte und sie fragen wollte, »Möchtest du ein Löwe sein? Dass ich nicht lila lache!« Und Dr. Avenarius Kollmorgen hatte seine Praxis aufgelöst und zeigte sich selten außer Hauses und fragte nur noch ganz wenige Leute, ob sie gut bei Sach seien. Und aus Dr. Hauschild war ein nahezu tüchtiger Tierarzt geworden, seit ihm auf die Finger gesehen wurde. Und Medling hatte sich hingelegt in Gnetz und war gestorben, nachdem er das Seine getan hatte für Rasse und Reich und wollte in Jericho bestattet werden und hatte es tatsächlich geschafft, den Landesbischof Schulz zur Veranstaltung einer mehr nationalen Zeremonie zu verpflichten. Und auf dem Sarg lag eine Fahne mit dem Hakenkreuz und 6 Männer der SA trugen ihn aus der Petrikirche. Und die Schulkinder bekamen frei, damit sie singen konnten. Dr. Berling hatte in Schweden lebende Verwandte gefunden, als er dort nach seiner arischen Abstammung suchte und verbrachte seine Urlaube nun in Schonen. Svensson hatte nun 2 Taxis laufen und unterhielt eine Omnibuslinie vom Jerichower Bahnhof nach Jericho Nord und kämpfte gegen die Deutsche Reichspost um die Konzession für einen Linienverkehr nach Rande. Erich Schulz war nicht zurückgekommen nach Jericho-Ausbau. Es hieß, er sei bei der Marine. Die Plessens und die Bodmers und Konsorten hatten sich mitsamt ihren Reitervereinen in die SS übernehmen lassen. Und Friedrich Jansen war nun fast 2 Jahre Bürgermeister und Ortsgruppenleiter der NSDAP in Jericho und hatte gelernt, auf Kleinschulte und den alten Papenbruch zu hören. Es gab immer noch ein paar, mit denen wurde er nicht fertig. Das Musikhaus Johannes Schmidt verlangte immer noch Geld, wenn die Partei Lautsprecher anforderte, für nationale und nationalsozialistische Veranstaltungen. Die würden es noch lernen. Ein anderer war dieser Engländer, dieser Heinrich Kressball hinter der Kirche. Kam der Mensch aufs Rathaus und verlangte einen Aufnahmeantrag für die Partei und brachte ihn nicht zurück, und behauptete, das Formular sei für einen seiner Gesellen gewesen. Der Geselle war nach Wismar gegangen und so viel hatte Friedrich Jansen schon heraus, dass der Geselle tatsächlich seit dem Juni 1934 in der Partei war. Aber etwas war da krumm. Dieser Kressball gab ja nicht zu, dass er sich die Sache überlegt hatte, nachdem der Führer seine SA von Verrätern und Schweinehunden gereinigt hatte. Er gab nur an, er überlege sich das bisher und gab das wieder und abermals an. Noch war an den Mann nicht heranzukommen, noch war an dem alten Papenbruck nicht vorbeizukommen. Aber eines Tages würde dieser Kressball doch hereinfallen auf eine nordische List oder in eine gegrabene Grube. Kressball hatte sich nun doch in eine andere Lebensversicherung eingekauft. Bei der Gesellschaft Allianz. Kressball war nun fernmündlich zu erreichen über Jericho 209. Bei denen war immer die Frau am Telefon. Er hatte wohl nicht die Zeit für die 20 Schritte von der Werkstatt ins Haus. Jetzt war es 1935 und die hatten immer noch nicht das zweite Kind und nicht ein drittes. Das war Lisbeth Papenbroek gar nicht anzusehen gewesen. Das mit den Walnussbäumen hatte sich als richtig erwiesen. Tatsächlich hielten die ätherischen Öle die Mücken fern. Die hatten nur dies eine Kind, Gesine. Die war zu Weihnachten 1935 etwas mehr als 2,5 Jahre alt. Die sprach immer noch nicht viel, aber sie hatte die Augen weit offen. Hol dir ein Tun, der Himmel ist hoch.